Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Krypto-Investoren stehen 2026 vor der größten steuerlichen Zeitenwende der letzten 10 Jahre. Und wer jetzt seine Hausaufgaben nicht macht, der riskiert Strafverfahren, Kontosperrungen und automatische Meldungen ans Finanzamt. Wir sprechen heute mit einem Steuerexperten darüber, wie man mit der neuen Situation umzugehen hat. Los geht's! Ihr Adventskalender letztes Jahr? 3 Euro Schokolade vom Discounter. Aber dieses Jahr sieht's anders aus. Beim HKCM Adventskalender können Sie eine individuelle Traumreise im Wert von 10.000 Euro gewinnen oder mit Philipp Klinkmüller im Porsche GT3 über die Nordschleife brettern. Außerdem gibt's ein HKCM Lifetime-Abo für all unsere Märkte. Ein 1:1 privates Dinner mit mir, ein Live-Coaching mit dem Phantom und viele weitere Highlights. Alle HKCM-Kunden haben dieses Jahr die Chance, mit jedem Tag einen der Hauptpreise zu gewinnen. Wenn Sie auch dabei sein wollen, klicken Sie jetzt auf den Button, sichern Sie sich Ihr HKCM-Abo und nehmen Sie automatisch teil. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Maximilian Klein.
Ja, hallo.
Herr Klein, bevor wir gleich mal in die Thematik der, sagen wir mal, kommenden Dinge im Bereich Kryptosteuern sprechen, möchte ich Sie ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Sie sind Steuerberater und seit über einem Jahrzehnt im Kryptomarkt selbst aktiv. Ihre Kanzlei zählt heute zu den führenden Krypto-Steuerberatungskanzleien, spezialisiert auf Nacherklärungen, reguläre Deklarationen, Steueroptimierung, Gestaltungsberatung sowie Erbschafts- und Wegzugsthemen. Ich kann mir vorstellen, das wird aktuell auch immer gefragter. Meine erste Frage an Sie, Herr Klein, bevor wir mal direkt reingehen in die neuesten steuerlichen Veränderungen im Kryptobereich, geben Sie uns doch mal bitte kurz die wichtigsten Basics, damit wir auch jene abholen, die vielleicht gerade sich zum ersten Mal mit dem Thema Kryptobesteuerung beschäftigen.
Ja, gerne. Also zu Anfang ist zu sagen, dass es natürlich ein komplexes Thema ist an sich, aber die Basics an sich sind klar gesagt, seit dem 14.02.2023 mit dem BFH-Urteil ist klar geregelt, Kryptowährungen sind Wirtschaftsgüter. Entsprechend haben wir hier ein privates Veräußerungsgeschäft. Wenn es darum geht, dass man Kryptowerte handelt, über einem Jahr sind die entsprechend steuerfrei. Hier auch ganz wichtig natürlich plus ein Tag, dass man hier das Mindestkriterium erfüllt. Wir haben jetzt auch eine erhöhte oder andere Freibeträge und Freigrenzen als zuvor. Neuerdings ist die Freigrenze bei privaten Veräußerungsgeschäften 1.000 Euro. Das heißt, ab diesem Betrag wird entsprechend besteuert. Wichtig, nicht zu verwechseln mit den sonstigen Einkünften. Also wenn es jetzt nicht mehr um den Handel mit Kryptowährungen, sondern zum Beispiel Staking, Lending und Ähnliches geht, dann haben wir eine andere Grenze, die zu beachten ist. Das sind die 256 Euro. Und noch eine dritte ist der Sparerpauschbetrag. Das haben wir bei Termingeschäften als Beispiel, die es natürlich in Krypto genauso gibt. Da sind es wieder 1.000 Euro. Die sind allerdings nicht mit den 1.000 Euro von dem privaten Veräußerungsgeschäft zu verwechseln und auch nicht mit den 256 Euro. Ich habe tatsächlich immer wieder das Thema, dass auch Mandanten auf uns zukommen und sagen, ja, aber ich habe doch nie mehr als 1.000 Euro aus den Staking-Einkünften erzielt, wo dann die Grenzen entsprechend einmal vertauscht wurden. Also da ganz wichtig die Trennung vor dem Hintergrund, dass man sich hier mit den Freigrenzen und Freibeträgen einfach nicht vertun darf. Haltefrist haben wir gerade schon kurz gesagt, 1 Jahr und 1 Tag, wichtig auch im Schaltjahr, dass das entsprechend berücksichtigt wird. Und was immer noch klar ist, dass wir im Grunde genommen keine Verlängerung auf 10 Jahre hätten, beispielsweise dadurch, dass wir aus den Kryptowährungen durch Staking Einkünfte erzielen. Das bleibt 1 Jahr, vorausgesetzt natürlich, der Grundfreibetrag ist überschritten, also oftmals dann durch andere Einkünfte, die entsprechend vorhanden sind. Und dann legt man dem Ganzen im Grunde genommen den persönlichen Steuersatz zugrunde. Angefangen bei 14% bis hin zu 45%, je nach Einkommenshöhe, die vorhanden ist. Und das losgelöst von den Kapitaleinkünften, da sind es die 25%, die man entsprechend hätte, wenn es jetzt beispielsweise Termingeschäfte sind, natürlich immer je nachdem plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer, die zu beachten sind. Und das vielleicht auch nochmal getrennt. Bei einer Kapitalgesellschaft ist das jetzt wieder was anderes. Wenn wir jetzt einen Gewerbebetrieb haben, na, dann hätte man gegebenenfalls auch noch die Gewerbesteuer zusätzlich, die dann aber auch teilweise auf eine Einkommensteuer angerechnet werden würde. Das ist aber nochmal ein anderes Thema an sich. Und hier in aller Kürze und auch mit Verweis auf unser erstes Video, da haben wir das alles nochmal en Detail besprochen. Es gibt natürlich auch Sonderregelungen. Eine als Beispiel, ein Airdrop, dass ich erst letztens wieder einen Fall und Mandant einen recht hohen Airdrop erhalten hat im Wert von knapp 700.000 Euro, wo sich dann die Frage stellt, gab es ein aktives Zutun oder gab es das nicht? Nein, gab es nicht. Dann ist das Ganze steuerfrei und nicht steuerpflichtig. Das sind natürlich erhebliche Steuersparpotenziale, die man sehen muss und wissen muss. Und gerade hier macht es natürlich auch Sinn, die Sonderregelung mit on track zu haben.
Ich fasse das nochmal ganz simpel für Laien zusammen. Für den Kreis an Leuten, die wahrscheinlich in der Majorität einfach nur Bitcoins halten und irgendwann wieder verkaufen über den Spotmarkt. Das heißt, wenn ich Kryptos kaufe und ich halte diese ein Jahr lang plus einen Tag, dann sind die Gewinne, die ich dadurch erziele, steuerfrei. Sollte ich jedoch aus welchem Grund auch immer mich nicht daran halten und verkürzt verkaufen, also beispielsweise nach 5 oder 6 Monaten, dann zahle ich meinen persönlichen Einkommensteuersatz darauf. Ergo in Deutschland grundsätzlich sehr viel. Das heißt aber auch, und Herr Klein, korrigieren Sie mich da gerne, bedeutet das, dass wenn ich sehr hohe Kryptogewinne schon unter einem Jahr, also unter der Jahreshaltefrist verkaufe, dann kann das meine progressiv verlaufende Einkommenssteuer durchaus auch noch erhöhen.
Sehr guter Punkt, genau richtig. Und gerade jetzt ist natürlich auch die Frage dann da, macht es jetzt Sinn, dann vielleicht nochmal mögliche Verluste auch zu realisieren bei Token oder Kryptowährungen, die man gekauft hat, die jetzt gerade doch nicht so performen. Sicherlich ja. Auch hier ist natürlich gesagt, wenn wir die einjährige Haltefrist überschreiten, dann gilt das nicht nur für die Gewinne, sondern auch für die Verluste. Die würden nicht mehr berücksichtigt werden. Und gerade mit Blick auf das Jahresende macht es dann natürlich nochmal Sinn zu sagen, okay, das wird nichts mehr. Ich verkaufe dann lieber doch und nehme die Verluste auch noch mit und das innerhalb von einem Jahr, um dem entsprechend entgegenzuwirken.
Also, ich meine an die Zuschauer, ihr habt das alles verstanden. Ihr könnt das auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben oder wenn ihr grundsätzlich Fragen an Herr Klein habt, sagt, okay, ich muss mich hier absolut beraten lassen. Unten in der Videobeschreibung, der erste Link ist der Direktkontakt zu seiner Kanzlei. Herr Klein, meine zweite Frage. Für Kryptowährungen gibt es ja per se kein eigenes Steuergesetz, sondern viele Fragen in dem Bereich, die werden von sogenannten BMF-Schreiben geklärt. Erklären Sie uns doch mal bitte ganz genau, was jetzt für Änderungen durch das neue BMF-Schreiben kommen.
Gerne. Also BMF-Schreiben an sich im Grunde genommen die Anleitung für die Finanzverwaltung. Das ist rechtlich nicht bindend, aber natürlich eine gute Orientierung. Und gerade jetzt zuletzt gab es noch BMF-Schreiben vom 6.3.2025, wo sich einiges nochmal getan hat, auch jetzt im Vergleich zum vorherigen. Und das alles so ein bisschen konkreter wird. Wir sprechen jetzt nicht mehr über virtuelle Währungen und sonstige Token. Man hat das jetzt in den Begriff Kryptowerte geändert, was jetzt vielleicht nicht so relevant klingt. Aber man hat zum Beispiel NFTs explizit ausgeschlossen, also Non-Fungible Token. Das heißt, da wird noch irgendwas kommen. Da sind gerade auch recht interessante Finanzgerichtsurteile hinsichtlich der Umsatzsteuer. Da müsste man entsprechend auch die Augen aufhalten. Aber auch zum Beispiel zum Thema Staking, was lange klar war, dass wenn man die Rewards nicht claimt und vielleicht noch ins nächste Jahr verschiebt, dann kann man natürlich auch gerade zum Jahresende nochmal überlegen, will ich das in diesem Jahr haben oder doch eher im nächsten. Hier hat das BMF-Schreiben jetzt tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und klar gesagt, also wenn der Zufluss nicht direkt da ist, dann würden auch ungeclaimte Rewards schon mal fiktiv als Zufluss zum 31.12. bewertet werden. Also soll im Grunde genommen eine Vereinfachungsregelung sein, führt aber dazu, dass wir die Verschiebung über das Jahr hinweg nicht mehr haben. Und was man klar merkt, sind natürlich Mitwirkungspflichten, die die Steuerzahler betreffen, im Grunde genommen durch das Einreichen geeigneter Belege, weil alles das, was mit Lücken durchsiebt ist, könnte im Zweifel durch Schätzungen einfach wieder aufgeholt werden. Und gerade auch beim Einsatz von entsprechenden Tools, man glaubt es kaum, gibt es auch immer wieder die Überlegung, dass auch die Finanzverwaltung natürlich sich den entsprechenden Zugriff verschaffen kann. Ich habe selber erst vor kurzem erlebt, dass die Finanzbehörde einen eigenen Kryptosteuerreport an den Mandanten gesendet hat mit eigenen Auswertungen. Also auch wenn man hier selber Daten aufbereitet, macht das Sinn, dass das natürlich nachvollziehbar, entsprechend auch unveränderbar ist, damit einem das nicht auf die Füße fällt. Und Dokumentation ist klar, also Anschaffung, Veräußerungszeitpunkte, Menge, Art, aber auch der Kurswert, die Handelsplattform, also alles so ein bisschen auch in Vorbereitung auf künftige Gesetze, die kommen, müssen vorhanden sein, wie auch die Verwendungsreihenfolge, wo man jetzt auch gesagt hat, neben FIFO, was wir ohnehin schon kennen, ist im Grunde genau auch die Durchschnittsmethode zulässig und das alles quasi so ein bisschen unter dem, ja, unter so einer Nachweispflicht, dass man dann auch nachweisen kann, es ist der 31.12., das hätte ich jetzt an Rewards, die ich claimen kann. Das ist der Airdrop und so hat sich das zusammengestellt. Also hier muss man schon ordentliche Dokumentation führen, bis hin dazu, dass es jetzt tatsächlich noch eine weitere Anforderung im BMF-Schreiben gibt, die verlangt, dass die Kryptobestände zum 31.12. nachgewiesen werden in voller Höhe, was vielleicht auch so ein bisschen zweifelhaft ist, weil das im Grunde genommen nichts damit zu tun hat, wie die Steuerlast sich im Jahr zusammengestellt hat. Aber es ist zumindest eine Idee, und nochmal dann aufgegriffen auch der Sachverhalt, dass selbst wenn man jetzt Kryptogewinne hat, die eine 500.000 überschreiten würden, ab 2027 dann 750.000, dann gibt's auch entsprechende Aufbewahrungspflichten bis zu 6 Jahren. Das sieht man dann auch manchmal im Bescheid, dann kriegt man noch einen entsprechenden Hinweis, bitte das nochmal aufbewahren. Das dient natürlich der Möglichkeit einer späteren Prüfung.
Verstehe. Ich meine, wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder politische Vorstöße gehabt, die sich dafür eingesetzt haben, dass es zu einer Abschaffung der Haltefrist kommt. Bedeutet, wie in Österreich beispielsweise, dass egal in welcher Höhe und egal in welchem Zeitraum verkauft wird, man immer eine fixe Steuer zu entrichten hat. Wie steht es aktuell damit?
Ja, also es kommt tatsächlich jedes Jahr immer wieder aufs Tableau, dass man darüber diskutiert, ob das nicht besser wäre. Österreich hat es vorgemacht. Im Grunde genommen würde das natürlich Effekte haben wie die Abschaffung der Haltefrist, was natürlich fatal wäre, gerade auch für Investoren hierzulande. Und durch den automatischen Steuerabzug ist im Grunde genommen der Gedanke, dass mehr Steueraufkommen gesichert werden könnte. Allerdings würde das auch, ja, jetzt mal im Vergleich zum BFH-Urteil, also das höchste Gericht hierzulande, was am 14.02.2023 gesagt hat, Kryptowährungen sind Wirtschaftsgüter, so ein bisschen widersprechen, weil das haben wir ganz klar im Gesetz, darauf können wir uns auch verlassen, dass wir hier im privaten Veräußerungsgeschäft wären und man müsste das Gesetz dann so umändern, dass wir erst in die Kapitaleinkünfte, also wie Aktien und Ähnliches reinkämen. Das ist es ja im Grunde genommen nicht und ich oder als persönliche Meinung halte ich das für unwahrscheinlich, dass das zeitnah kommt. Es kann aber natürlich immer wieder diskutiert werden und dass sich da möglicherweise in 3 bis 5 Jahren was ändert, ist keinesfalls ausgeschlossen. Und wenn man überlegt, müsste man sich natürlich, oder das ist die erste Sorge, die man dann hat, natürlich auch über die Vergangenheit Gedanken machen. Habe ich jetzt einen Bestandsschutz oder nicht? Da ist klar gesagt, ja. Also man könnte jetzt nicht sagen, alles, was man vielleicht mühselig auch schon seit 2017 angespart hatte, die Haltefrist lange überschritten, das kann jetzt nicht mehr rückwirkend geändert werden. Es gibt eine Änderungsmöglichkeit, dass man sagt, okay, wenn jetzt bis zum 31.12. noch ein Gesetz erlassen werden würde, könnte das zum 1.1., also für das Jahr gelten. Das ist aber die einzige Rückwirkung, die es da so gibt. Und wenn man sich das so ein bisschen im Allgemeinen einfach mal anschaut, na, dann ist das natürlich auch ein Thema oder eine attraktive steuerliche Regelung, die eher dazu führt, dass wir noch einen Zuzug in Deutschland genießen. Die Wirtschaft würde entsprechend angekurbelt werden, was sicherlich höhere Effekte hat als ein potenzielles Steueraufkommen. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Aber würde so eine Regelung kommen, dann ist bei einem wesentlichen Teil natürlich auch eher der Wegzug attraktiver, als tatsächlich hier die entsprechenden Steuern zu entrichten, weil es da einfach dann doch attraktivere Möglichkeiten gibt, das Vermögen dann auch aus dem Ausland zu verwalten.
Ja, Ich denke, aktuell ist für die meisten Leute mit und ohne Änderung ein Wegzug aus Deutschland ohnehin schon sehr attraktiv. Auf dem Weg zum vollständigen Überwachungssuperstaat tritt am 1. Januar 2026 die EU-Richtlinie DAC 8 in Kraft. Was bedeutet diese Richtlinie konkret für Anleger und warum wird das mit Überwachung in den Kontext gebracht?
Also das ist eine Wahnsinnsregelung an sich. Im Grunde genommen eine EU-Richtlinie, die jetzt in nationales Recht übersetzt wird, in das Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz. Das Ganze geht jetzt nochmal durch den Bundesrat und dann ist es da zum 01.01.2026. Und das heißt im Grunde genommen, dass alle Börsen oder auch Kryptodienstleister die Kundschaft in der EU haben Daten melden müssen. Und zwar alle KYC-Daten, klar, die Börse an sich, aber auch Transaktionen, also der Tausch von Krypto zu Krypto in Fiat, aber auch Ein- und Auszahlung. Man merkt, dass das ist relativ lästig geworden in diesem Jahr, dass man ständig gefragt wird, wenn jetzt was von einem Cold Wallet war oder hinging, ja, wo kam es denn her? Ist das das eigene Wallet oder von jemand anderen? Also auch Wallet-Informationen werden entsprechend mitgesendet. Und das dient natürlich im Grunde genommen dem allgemeinen Austausch mit der Finanzbehörde. Also das Zielformat ist, dass quasi diese Daten automatisiert und in aggregierten Format übertragen werden und über das BZST dann zu den einzelnen Finanzbehörden gelangt und da dann entsprechend natürlich bei der Prüfung der entsprechenden Steuererklärung auftaucht, dass man da einmal abstimmen kann, ob das Ganze funktioniert. Und das soll im Grunde genommen der Bekämpfung von Steuerhinterziehung dienen, heißt klar, an sich würde Steuerhinterziehung damit deutlich riskanter werden und auch wenn es jetzt um Gewinne und Verluste geht, dann ist das natürlich ein großer Anknüpfungspunkt, da nochmal Klarheit sich zu verschaffen. Wichtig an der Stelle, die erste Meldung erfolgt dann am 31.07., so zumindest der aktuelle Stand, rückwirkend zum 01.01.2026. Aber kurz gesagt, DAC8 bzw. DAC8 ist nichts anderes als ein Strafverfahrengenerator. Und ich habe da tatsächlich immer wieder Themen, wo man dann überlegt, okay, dann gehe ich doch einfach in eine Börse, die jetzt also nicht im EU-Ausland ist, sondern irgendwo im Drittland unterwegs. Die würden nicht melden. Das ist so ein bisschen zweischneidig zu sehen, weil die Sanktionen tatsächlich so hoch sind und sich das im Grunde genommen an alle Börsen richtet, die quasi Kundschaft in der EU haben, dass es eher Sinn macht, die Daten tatsächlich auch zu liefern, selbst wenn es nicht in der EU ist. Und ich erlebe das immer wieder, ganz egal ob von Poloniex oder auch von Binance aus Dubai, dass tatsächlich auch Daten recht zügig gemeldet werden und hier auch bei der Finanzbehörde ankommen. Was natürlich nicht funktioniert, sind die Meldungen von Cold Wallets. Da gibt es niemand, der melden kann. Aber ne, so macht es natürlich dann Sinn, sich da auch entsprechend zu strukturieren, was an sich auch ein wichtiges Thema ist, weil es geht hier jetzt gar nicht mal nur um die Steuer. Es ist im Grunde genommen auch ein wichtiges Thema, weil man sein Vermögen und sich selbst schützen möchte, dass man hier auch eine entsprechende Vermögensverlagerung einfach mitnimmt. Da ist ansonsten die Angst viel zu hoch, dass man jetzt im Grunde genommen durch einen Abruf in Finanzbehörde und weitere Behörden in die Lage versetzt werden, Daten über ein Vermögen zu erhalten, was überhaupt keine steuerliche Relevanz hätte. Und da ist natürlich die Sorge groß, dass das vielleicht auch an den Falschen geraten kann, diese Information, so dass sich viele, und das ist natürlich der Trend, den man gerade erlebt, mit Cold Wallets retten und transferieren, um dann natürlich so ein bisschen Selbstschutz einfach wieder zu haben. Das hat dann auch gar keine steuerlichen Aspekte, sondern eher Schutz und Sicherheit. Das müsste man beachten, aber das ist natürlich eine massive Regelung, die es jetzt gerade gibt. Und das Ganze hinsichtlich potenzieller Steuerhinterziehung, dafür ist es gedacht, um es zu vermeiden, erheblich schärft.
Mhm. Wie ist das mit Gewinn und Transaktionen aus der Vergangenheit? Ich meine, wir wissen ja, wenn wir mal in die Praxis schauen, und das können ja die Zuschauer gerne mal reflektieren, es ist halt einfach Fakt, viele Leute sind nicht so hinterher, was ihre Daten Aufbereitung, was die Hinterlegung, was das Ablegen von Daten, ja, früher hat man seine Steuerunterlagen, sollte man nach wie vor abgelegt, aber viele Leute machen das nicht, vor allem im Kryptobereich, viele jüngere Leute haben sich da nie großartig drum geschert und jetzt kommt plötzlich diese diese neue DAC-8-Richtlinie rein. Wie ist das dann, wenn wir da in die Vergangenheit zurückgehen, muss man dann da auch schon gewisse Daten nachliefern?
Absolut. Also einerseits ist es natürlich so, wenn da jetzt Meldedaten vom 01.01.2026 sind und die sind entsprechend hoch, dann führt das natürlich dazu, dass man auch weitere Rückfragen stellen kann und natürlich auch nochmal die Vergangenheit anfordern könnte. Das ist jetzt nicht für den automatischen Austausch gedacht, klar, aber manuelle Anfragen werden auch tatsächlich von den Börsen herzlich gerne geliefert. Wir haben das als beispielsweise auch schon mit Sammelauskunftsersuchen erlebt. Das erste, was dann aus 2023 kam, auch von der Finanzbehörde aus Nordrhein-Westfalen, hat jetzt im Grunde genommen Bitcoin.de betroffen für den Zeitraum 2015 bis 2017. Das hat tatsächlich eine große Welle an Selbstanzeigen ausgelöst. Es waren zu der Zeit circa 4000 Datensätze, die da entsprechend übermitteln worden und die Ermittlungen halten tatsächlich bis heute an. Das war jetzt 2023 und vor wenigen Wochen hat man das Gleiche einfach nochmal gemacht, wieder bei Bitcoin.de, vermutlich der Zeitraum 2019 bis 2022 und wieder 4000 Datensätze. Das heißt, auch in der Vergangenheit wird weiter ermittelt, da gibt es erhebliche Nachfragen, die dadurch natürlich ausgelöst werden, hohe Nachzahlungen, die vorhanden sein können, aber auch Schätzungen. Und natürlich auch die Möglichkeit, man nennt es goldene Brücke schreiben, dass man gegebenenfalls eingeladen wird, nochmal die Vergangenheit zu erklären. Aber aktuell ist so viel Klarheit in der Steuerpflicht von Kryptowährung, dass wir schon wahrnehmen, dass die Finanzbehörden auch deutlich schneller zum Strafverfahren übergehen, ein entsprechendes Steuerstrafverfahren dann natürlich auch einleiten.
Herr Klein, in unserem letzten Video haben Sie ja einen Tipp gegeben, der für viele befremdlich klingt und da haben sich manche auch daran gerieben, weil sie das irgendwie auch als eine Art Schuldeingeständnis sehen und das war, sich selbst vor dem Finanzamt anzuzeigen, sich selbst zur Anzeige zu bringen. Warum raten Sie dazu und für wen kann das Sinn machen?
Ja, also an sich sprechen wir von der Selbstanzeige. Wenn man überlegt, gibt es natürlich einige Straftaten, die man so begehen kann. Auf Position 2 dürfte dann relativ zeitnah dann entsprechend auch die Steuerhinterziehung sein. Und das ist tatsächlich die einzige Straftat, die man begehen kann, wo man mit einer Selbstanzeige völlig straffrei wieder rauskäme, wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt sind. Und das heißt im Grunde genommen, dass man die Vollständigkeit sicherstellen muss, also dass alles transparent, vollständig, richtig und vor allem auch rechtzeitig einmal dargelegt wird. Rechtzeitig in dem Sinne, dass die Finanzbehörde vorher keine Kenntnis davon haben sollte. Und dann natürlich man im Grunde genommen auch in der Lage ist, die potenzielle Steuer, Zinsen und Strafzuschläge zu zahlen. Und das gilt tatsächlich für die gesamte Steuerart. Das heißt, oftmals ist es jetzt die Einkommensteuer, die das Ganze betrifft. Man müsste mindestens 10 Jahre zurückschauen. Und auch hier ist verfahrensrechtlich die 10 Jahre jetzt manchmal anders zu rechnen als heute minus 10. Da gibt es noch eine Anlauf- und eine Ablaufhemmung, wo man dann schauen muss. Und oftmals kommt es tatsächlich vor, dass wenn da solche Ereignisse waren und man Krypto in der Vergangenheit vergessen hat anzugeben, dass man hier einfach nochmal schaut, was gab es noch. Und wenn das nicht vollständig war, hätte man im Grunde genommen die Unvollständigkeit vorhanden. Das heißt auch keine strafbefreienden Wirkungen. Und es kommt immer wieder vor, gerade eine Stunde vor der Abgabe oftmals tatsächlich, dass man dann doch noch was gefunden hat, ein ausländisches Depot oder ähnliches, was vielleicht bisher noch nicht in der Steuererklärung war. Auch das wären Sachen, die berücksichtigt werden müssten. Würde man das nicht mit abgeben, dann hätte man tatsächlich das Thema an sich, dass die Unvollständigkeit einfach vorhanden ist und so eine Unwirksamkeit dann vorhanden ist. Und so eine Selbstanzeige ist entsprechend komplex. Man müsste alle Transaktionen einmal darlegen, im Grunde genommen auf jeden Fall einen Steuerberater hinzuziehen. Da darf einfach kein Fehler vorhanden sein, eine steuerliche Bewertung durchführen und dann beim ersten Versuch, da gibt es keinen zweiten Versuch, einmal alles vollständig bei der Finanzverwaltung einreichen und dann auch die Nachzahlung entsprechend leisten. Und das ist auch tatsächlich grenzenlos. Also auf die Höhe kommt es nicht an. Ich hatte Fälle im 8- und 9-stelligen Bereich, die auch entsprechend straffrei sind, wenn alles vollständig und richtig war. Also der Größe nach ist es im Grunde genommen egal, aber es tickt tatsächlich ein bisschen die Uhr. Es kommt immer wieder vor oder noch vor kurzem wieder ein Ereignis, wo eine Selbstanzeige gerade abgegeben wurde. Das Ganze war rechtzeitig. Man ist selbst auf die Idee gekommen, das zu klären. Und wenige Stunden später war das Schreiben der Finanzverwaltung in der Post. Das hätte dann schon zu spät sein können. Also so schnell kann es manchmal gehen. Zufälle gibt's. Und gerade jetzt auch mit den Neuregelungen macht es natürlich Sinn, erstmal Klarheit zu verschaffen, die Historie aufzuarbeiten, schnell zu handeln, vor allem schneller als die Finanzverwaltung zu sein, damit man diese Straffreiheit einfach auch noch genießen kann.
Verstehe. Im Endeffekt, simpel ausgedrückt, der Staat sagt sich, solange ich mein Geld kriege und du dich freiwillig bei mir meldest, dann im Endeffekt ist das ja das Bonbon, das man gibt. Du kriegst keine Strafe dafür, gib uns das Geld, das wir wollen. Jetzt verfolgen Sie ja die rechtlichen Aspekte von Bitcoin und Kryptowährungen seit einigen Jahren. Was meinen Sie denn, auf was wir uns darüber hinaus noch im Jahr 2026 einstellen müssen? Mal so ein Blick in die Zukunft, was könnte noch kommen?
Ja, also DAG 8 ist im Grunde genommen jetzt gerade der Anfang. Das macht das Ganze banktransparent. Aggregierte Daten jetzt aktuell als erstes. Das wird natürlich weiter automatisiert werden und wir lösen uns im Grunde genommen vom Bauchgefühl. Also die Automatisierung im Abgleich ist vorhanden. Das sind schon lange keine manuellen Prüfungen mehr. Und wir werden das erleben, dass viel mehr Mitwirkung einfach gefordert ist, dass Nachweise geliefert werden müssen. Die Finanzbehörden sind im Grunde genommen dazu angehalten, wenn Krypto vorhanden ist, dann fragen wir vorsichtshalber nochmal nach, dass auch die entsprechende Dokumentation vorliegt. Wir werden auf jeden Fall wieder die Diskussion über die Haltefrist haben. Das wird kein Ende nehmen, dass man erneut überlegt, ob da vielleicht eine andere Besteuerung sinnvoller ist durch eine Kapitalertragsteuer oder ähnliches. Die Baustelle bleibt also offen und da die absolute Empfehlung, Datenbasis sichern, die Wallet-Struktur entsprechend sauber nachziehen, vielleicht das Ganze auch komprimieren, wo es möglich ist, Plausibilitätschecks machen und natürlich auch Steuerreports vorhalten, auch dann, wenn es nicht steuerbar ist, damit man das Ganze einfach greifbar hat und vor allem an der Stelle auch einfach die notwendige Sicherheit für sich hat. Altjahre aktiv prüfen, dass da keine Themen sind, die gegebenenfalls noch geklärt werden müssten. Das ist auf jeden Fall jetzt mit Blick auf das nächste Jahr schnellstmöglich zu tun.
Sieht auf jeden Fall rosig aus. Herzlichen Dank an Maximilian Klein. Leute, nochmal an euch. Ich weiß, da werden jetzt sehr viele Fragen aufgekommen sein. Wenn ihr die direkt an einen Fachexperten stellen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Dort könnt ihr direkt mit der Kanzlei von Herrn Klein in Kontakt treten. Herr Klein, ich möchte mich ganz herzlich für das Interview bedanken.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen.